einfach weil ich jetzt gelernt habe, ich kann mir vertrauen und ich kann was. Ich bin Anfang 30 und ich bin wirklich jemand schon. Also ich habe schon viel gemacht und viel geleistet und ich kann auch mal stolz auf mich sein und deswegen kann ich jetzt auch mal nach vorne gehen, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was passiert und auch wenn es vielleicht mal schwierig wird. Ich schaffe das schon irgendwie.
Deep Shit.
Ein Podcast von Marvin und Ricarda.
Wir reden über alles, was uns bewegt und hoffen auch, dich damit zu bewegen.
Schön, dass du mit dabei bist.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deep Shit.
Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar die liebe Ina von Pinliebe. Ina ist 31 Jahre alt, Mutter von einem anderthalbjährigen Sohn, selbstständig als virtuelle Assistenz in dem Bereich Pinterest und Instagram. Ina mag kein Kaffee, aber sie liebt Metal. Und sie ist heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr.
Herzlich willkommen, Ina.
Ja, hallo, ihr zwei hübschen Menschen.
So, das ist ja dein erstes Podcast-Interview, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Richtig, ja.
Geht's dir gut? Bist du aufgeregt?
Ja, ich bin etwas aufgeregt, aber fühle mich trotzdem gut.
Super. Vielleicht, also wir haben ja schon eine kleine Anmoderation gehabt. Vielleicht erzählst du nochmal so in 3, 4, vielleicht auch 5 Sätzen, wer du bist, was du machst und woher du kommst.
Ja, super gerne. Also ich bin die Ina. Ich wohne mit meinem Mann und mit meinem Sohn hier in Essen. Und ich bin eigentlich noch Studentin, und zwar im Master Erwachsenenbildung. Und habe dann aber so ein bisschen aus der Not heraus die Selbstständigkeit gegründet, damit mein Sohn nicht so früh in die Fremdbetreuung muss. Genau, und jetzt habe ich mich auf Pinterest und Instagram spezialisiert, weil das so meine Lieblingsplattformen sind und ich meine Kunden dahingehend am liebsten unterstütze. Und ab heute kommt ja der Podcast raus, am Sonntag, gibt es auch noch ein paar neue Angebote von mir. Können wir vielleicht später noch drüber reden. Genau.
Ja, sehr, sehr gerne. Reden wir da später gerne nochmal drüber. Du sagst ja, du hast quasi aus der Not heraus, weil du deinem Kind eben nicht so früh in die Frühbetreuung geben möchtest, mit der Selbstständigkeit begonnen. Mhm. Wie sah das Ganze denn vorher aus und wie hat das alles angefangen? Wie lange machst du das schon?
Ja, also selbstständig bin ich jetzt seit Juli 2019 und wie gesagt, ich bin immer noch im Studium und habe vorher in einer Industrie- und Handelskammer gearbeitet und vorher, also ganz früher, auch schon eine Ausbildung gemacht zur Medienkauffrau in einem Verlag und hatte eigentlich immer schon ganz viele unterschiedliche Jobs, auch an der Uni und so weiter, und habe einfach sehr viele Erfahrungen schon gesammelt. Und letztes Jahr habe ich dann, wie gesagt, gedacht, ich will jetzt gar nicht zurück irgendwie zu so starren Vorgaben und Hierarchien und versuch's dann einfach mal als eigener Chef, mich da auch ein bisschen, also mir selber auch ein bisschen Unabhängigkeit zu bewahren.
Wenn du sagst, du möchtest nicht zurück, also zu dem Zeitpunkt, war das denn so eine Übergangsphase oder was war da zu dem Zeitpunkt? Warst du in einem Job drin? Hattest du dein Studium? Wie war das?
Genau, also ich war halt noch mitten im Studium und den Arbeitsvertrag, den ich vorher hatte bei der IHK, der lief pünktlich zum Mutterschutz aus und ich musste mir sowieso etwas Neues überlegen. Und eines Morgens bin ich dann aufgestanden und habe mein Gewerbe angemeldet und habe dann einfach mal angefangen. Und jetzt, Krass. Wo ich mittendrin stecke, denke ich, ja, das war genau richtig. Obwohl es relativ impulsiv war, aber ja, ich fühle mich damit sehr wohl.
Ja, manchmal entstehen ja aus der Spontanität so die besten Entscheidungen oder Ideen.
Ganz genau.
Und als du dann deinen Gewerbeschein angemeldet hast, wie ging es dann weiter? Weil es dauert dann ja wahrscheinlich auch erstmal, bis man sich da was aufgebaut hat.
Ja, das habe ich auch gedacht. Aber es ging dann irgendwie doch relativ schnell. Also ich bin dann auch recht zügig in die ganzen einschlägigen Facebook-Gruppen für virtuelle Assistenten eingetreten und angemeldet habe ich das Gewerbe an einem Mittwoch und am Freitag hatte ich dann meine erste Kundin, die ich einfach per Messenger auf Facebook angeschrieben habe. Also die hat eine Ausschreibung in so eine Gruppe reingegeben und ich habe gesehen, da waren irgendwie schon 12 oder 15 Kommentare drunter und dann dachte ich, nee, also da reiße dich jetzt nicht ein, ich schreibe jetzt einfach mal direkt und habe direkt meine Telefonnummer dazu gegeben und die hat mich dann angerufen und dann hatte ich den Job, also ich war selber ganz platt. Ja, aber das hat mir so viel Rückenwind gegeben, dass ich dann mich auch ganz forsch auf andere Sachen beworben habe. Über Instagram habe ich dann auch noch ein paar Kunden dazu gewonnen und das ging schneller, als ich erwartet habe, ganz schön flüssig. Ja, ich musste gar nicht viel akquirieren dann.
Ja. Mega spannend. Also aus der Not heraus hast du dein Gewerbe angemeldet, weil du dachtest, du musst halt irgendwie was machen. Dann hast du dich einfach in so einer Facebook-Gruppe eingetragen und hast direkt jemanden angeschrieben. Das muss doch also erstmal, wie kamst du auf diese virtuelle Assistenz, auf die Nische an sich? War das irgendwie, hattest du das schon als Hintergedanken abgespeichert? Oder bist du vielleicht, weiß ich nicht, ich werde öfter mal auf sowas durch Werbung oder so aufmerksam. Wie war das bei dir?
Ich habe das vorher in einer Mami-Gruppe mal gelesen. Da hatte eine das mal geschrieben, dass sie virtuelle Assistentin ist und mit der Familie halt gerade so quer über den Kontinent fährt. Und da dachte ich noch, oh, das ist ja aber irgendwie so unsicher und ach nee, weiß ich nicht. Und als ich dann so an den Punkt für mich selber kam, in den ersten Jahren mit dem Baby, in den ersten Monaten mit dem Baby, dass das für uns einfach nicht in Frage kommt, den so früh irgendwo hin abzugeben, dann habe ich halt mich daran erinnert und dachte, naja gut, aber von zu Hause aus arbeiten wäre ja gar nicht mal so übel. Und habe dann ein bisschen gegoogelt und was brauche ich denn alles dafür? Und ich bin auch so ein kleiner Zahlenschisser, also alles, was Steuern angeht oder so, das ist dann, hat mich direkt ein bisschen verunsichert. Aber diese Verunsicherung war nicht größer als die Motivation, halt wirklich was für mich selber aufzubauen. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, ein bisschen geschaut. Und bei Facebook gibt es ganz tolle Gruppen, auch gerade für virtuelle Assistentenstarterinnen. Und da habe ich mich so aufgehoben gefühlt und so viele Informationen schon bekommen, dass ich da dann kein Hindernis mehr gesehen habe.
Also das mit den Steuern und so, ich bin da genauso. Ja. Deswegen, ich glaube, man denkt immer, wenn man sowas sieht oder denkt, ich melde jetzt ein Gewerbe an, oh mein Gott, was da alles hintersteckt und diese ganzen Zahlen.
Ja, total.
Da geht es mir genauso. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man da vielleicht einfach mal, ich habe es jetzt schon öfter gehört einfach, dass es im Endeffekt gar nicht so viel schlimmer ist. Vor allem, wenn man überlegt, was man für Freiheiten hat im Gegensatz zum Beispiel zu einem Angestelltenverhältnis.
Ja, absolut. Also vor allem, ich habe mir jetzt eine Steuerberaterin genommen. Ich muss den Quatsch ja gar nicht selber machen. Ne? Also ich habe dann jetzt einen Ansprechpartner, der mir das abnimmt und dann ist das Thema für mich jetzt auch erstmal durch. Ich sammle alle Belege und damit ist mein Job dann auch erledigt.
Ja, genau. Das ist ja auch der große Vorteil, wenn man dann selbstständig ist, dass man einfach Sachen, die man nicht machen möchte, eben abgeben kann.
Ganz genau. Und dafür gibt es eine virtuelle Assistentin zum Beispiel. Da schließt sich der Kreis.
Geil, super spannend. Also ich finde es vor allen Dingen spannend zu beobachten, dass das bei dir so schnell ging. Ne? Du hast irgendwie Mittwoch, hast du gesagt, dein Gewerbe angemeldet und Freitag hattest du schon deinen ersten Kunden. Ja. Das ist ziemlich krass. Und da ist mir aufgefallen, das war dann doch eher bei dir eine Von-Weg-Motivation, oder? Also du hattest im Nachgang nochmal gesagt, ja, du möchtest das tun, um für dich selbstständig zu sein, aber eigentlich ging es doch eher darum, dein Kind nicht irgendwie abgeben zu müssen, damit du von zu Hause aus arbeiten kannst und mehr Zeit mit deinem Kind verbringen kannst, oder?
Ja, genau. Also das war so der erste Step, zu gucken, was kann ich vielleicht alternativ machen? Und ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir hier keine Omas oder so in der Nähe haben. Also wir managen das echt alles ganz alleine. Mein mittlerweile Ehemann arbeitet im Schichtdienst. Also der ist da auch sehr unflexibel, was die Kinderbetreuung angeht. Und ja, da muss ich dann, also was heißt muss? Ich hätte ihn ja auch abgeben können, aber das wollte ich halt einfach nicht. Jedenfalls nicht so früh. Und dann, ja, ich bin halt jemand, der auch anpackt oder die Pläne dann auch relativ schnell umsetzt. Und deswegen hat das dann wahrscheinlich auch so gut geklappt. Also die Kundin, die ich da gewonnen habe so schnell, die hatte einen Auftrag für die nächste Woche und den habe ich dann auch erledigt. Und die ist noch sehr, sehr lange immer wieder auf mich zugekommen, auch mit anderen Aufgaben dann. Und das war auch eine super Bestätigung, dass ich da gerade doch was richtig mache. Ja,
ja, voll. Und vor allem so die erste Zeit mit seinem Kind gibt ihm ja auch sonst keiner zurück.
Richtig.
Und genau, und wie war das denn, weil du hast es ja während auch quasi, ich weiß nicht, wann war das, nachdem dein Sohn geboren ist, dass du damit angefangen hast? Wie alt war er da? Und wie war das für dich? Weil es ist ja dann, ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit merken viele, wie herausfordernd es ist, gerade jetzt zur Corona-Krise, Kind zu Hause, Homeoffice etc. Wie war das für dich?
Ja, also mit der momentanen Situation, also finde ich das auch sehr spannend, bei anderen zu beobachten, weil die das so gar nicht kennen, was bei uns halt wirklich der Alltag ist, ne? Da neben einem schreienden Kleinkind, mittlerweile Kleinkind, das Zähne bekommt und keinen Bock hat und gerne mit Glasflaschen rumwirft, so ungefähr, daneben halt dann auch noch ein Business zu führen, Kunden zu betreuen und alles irgendwie zu organisieren. Ja, das ist schon sehr aufregend. Ich habe deine erste Frage jetzt vergessen aus dem, was du gerade gesagt hast. Kannst du die doch mal wiederholen?
Nachdem dein Kind geboren war, wann hast du damit angefangen?
Genau, also da war er ungefähr 7 Monate alt, 7, 8 Monate. Ja, ich habe das aber auch sehr schnell nach seiner Geburt gemerkt, dass ich irgendwas brauche, also irgendwas für mich brauche. Ich habe auch, weiß ich nicht, da war ich noch im Wochenbett, also ganz kurz nach der Geburt habe ich erstmal neue IKEA-Möbel gekauft und erstmal hier umgestellt und aufgebaut. Also ich hatte ganz schnell irgendwie wieder so einen Trieb nach vorne und den hat die Selbstständigkeit dann vollends befriedigt. Auch die Recherche vorher, also bevor das alles losging, die ganzen Gedanken, die ich mir vorher schon gemacht habe, über welche Kanäle möchte ich Kunden finden, was möchte ich überhaupt anbieten, das war auch so ein ganz großes Thema bei mir, diese Spezialisierung mit Pinterest und Insta, die ist ja relativ jung. Ich habe vorher so eigentlich alles angeboten, hatte damit dann aber auch irgendwie immer das Problem, nach draußen zu gehen. Also ich wusste auch auf meinem Insta-Kanal nie, was soll ich da überhaupt anbieten. Ihr kennt ja vielleicht den Spruch, wer alle anspricht, spricht niemanden an. Und da hatte ich echt total Probleme mit. Und jetzt mit Pinliebe ist es total gewachsen, auch in mir nochmal richtig gewachsen. So zum Thema Mindset, da hat sich echt richtig viel entwickelt jetzt so in den letzten Wochen.
Ja. Ich würde nochmal einen Gang zurückgehen. Du hast ja gerade erwähnt, für dich ist das halt Alltag, mit dem Kind zu Hause zu sitzen und nebenbei sein Business aufzubauen und voranzugehen, ne? Auch mit dem wachsenden Mindset. Das Umfeld wird natürlich auch mitwachsen müssen. Hast du da vielleicht feste Routinen, die dir im Alltag helfen, dein Kind zu managen und gleichzeitig das Business und die Kunden? Und den Ehemann.
Ja. Ja, das gehört alles dazu. Also ich würde mal sagen, meine Routine ist gar keine Routine zu haben. Also mir selber nicht diesen Stress zu machen. Ich muss morgens bis 10 Uhr dies und jenes erledigt haben. Ich muss morgens bis die und die Uhrzeit, oder viele zeigen ja jetzt auch ihre Morgenroutinen. Erstmal einen Kaffee und dann mache ich Yoga und dann höre ich Entspannungsmusik und dann mache ich vielleicht mal so ein bisschen den Haushalt und dann geht es über in die Arbeit. Das funktioniert einfach gar nicht, weil ich immer auf das Kind reagieren muss. Und da ist so ein bisschen meine Prämisse. Ich habe ihn ja nicht zu Hause behalten, um ihn dann irgendwie in eine Ecke zu stellen oder ihn nur so halbwegs zu betreuen. Also er steht schon immer in meinem Fokus. Also auf ihn richtet sich mein Fokus und er ist die absolute Priorität. Und sobald er schläft, sobald der Papa da ist, sobald er vielleicht auch mal ein bisschen alleine sich beschäftigen kann, das kommt jetzt so langsam raus, dass er auch spielt tatsächlich mit Spielsachen, ohne dass ich ihn den ganzen Tag irgendwie rumtragen muss, dann nutze ich halt direkt die Chance. Ne? Also die ganzen Stunden, die er dann, in denen er mich nicht braucht, die nutze ich dann für die Arbeit und die ganzen anderen Sachen, die eine Hausfrau und Ehefrau dann noch so zu tun hat.
Wie ist es denn, wenn du das mal so auf die Woche umrechnest? Was denkst du, wie viel du arbeitest tatsächlich?
Oh, viel. Also ich habe ja allein in den Kundenprojekten, da bin ich bestimmt schon so bei 13, 14, 15 Stunden, je nach Auftragslage. Ich habe so meine festen Kunden, die mich über ein paar Monate gebucht haben und die haben ihre festen Kontingente und manchmal kommt ja noch so ein bisschen was dazwischen, plus das ganze Marketing, also plus Insta und was sonst noch alles drumherum läuft, Pinterest und so weiter, die Webseite pflegen, Buchhaltung. Das sind schon einige Stunden, das sind so 20 Stunden Minimum in der Woche, wenn man so alles zusammenrechnet. Andererseits hätte ich jetzt irgendwo draußen einen Bürojob oder so, dann wäre ich die 20 Stunden weg plus Fahrzeit und könnte nicht so bedürfnisorientiert erziehen, wie ich das gerne möchte.
Ja, schön. Und was du ja auch gerade nochmal angesprochen hattest, vielleicht gehen wir jetzt da weiter. Wie bist du denn auf Instagram und Pinterest gestoßen, beziehungsweise hast du dir das alles selber beigebracht? Genau.
Ja, also ich bin absoluter Autodidakt. Ich gucke mir Videos an, ich lese Blogs. Also wenn mich was interessiert, bin ich da sehr enthusiastisch und greife mir die Informationen, die ich brauche. Und ist dann auch so einfach Learning by Doing. Ne? Also da muss man dann auch mal so ein bisschen reflektieren. Das funktioniert aber ganz gut. Ich habe aber beide Plattformen privat auch schon seit Jahren in der Benutzung. Also was so die normale Usability angeht, da kenne ich mich dann schon ganz gut aus. Und alles, was jetzt eine Beraterin oder jemand, der das für andere umsetzt, noch so ein Hintergrundwissen braucht, das habe ich mir jetzt halt tatsächlich einfach selbst angeeignet.
Ja. Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass du quasi Expertin und Beraterin für Pinterest bist. Vielleicht erklärst du nochmal für unsere Zuhörer, was ist Pinterest eigentlich? Was macht Pinterest aus und wie funktioniert das Ganze vielleicht auch für Leute wie mich, die ein Dienstleistungsangebot haben und das auf den Markt bringen möchten?
Also Pinterest kannst du dir vorstellen wie deine eigene persönliche Pinnwand, die du zu Hause in der Küche hängen hast. Dann hast du ja dein Board, also deine Pinnwand, und sammelst darauf vielleicht einen Ausschnitt von einem Rezept, einen guten Zeitungsartikel, ein schönes Bild einfach nur, oder da hat jemand was Schönes gemalt und du pinnst dir das dran. Auf der virtuellen Ebene natürlich, ne? Wir können das Bild eigentlich sehr gut übertragen. Und wenn du jetzt bei einem Freund bist und der hatte auch eine Pinnwand, dann kannst du den Post-it, also den Pin, den er sich an die Pinnwand gemacht hat, quasi kopieren. Da hinkt das so ein bisschen. Aber du kannst dir vielleicht die Kopie davon nehmen und das dann zu Hause an deine Pinnwand packen. Und das sind ja sozusagen die Fremdeinwirkungen. Gleichzeitig kannst du dann als Dienstleister auch dein eigenes Angebot schön aufbereiten und ein Post-it auf deine Pinnwand packen, sodass jemand anderes wiederum den Pin auf seine Pinnwand nimmt. Und so streut sich der Content. Also Pinterest lebt einfach davon, dass man gibt und dass man nimmt an Content. Genau, und bei Pinterest funktioniert das dann so, dass du über den Pin auf die Website kommst. Deswegen ist das auch so ein toller Traffic-Booster für ganz viele Internetseiten, die ihre Artikel, ihre Rezepte, also ganz viel ist ja auch so DIY- oder Interieur-Themen, aber Dienstleistung kommt da jetzt langsam auch noch mehr raus bei Pinterest, dass man das einfach schön verteilen kann und mit den anderen sozusagen interagiert, dass man den Content gegenseitig teilt und bereitstellt. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Vielleicht noch eine Sache, wie ist das denn, weil der Nutzer, der sucht ja jetzt nicht wie bei Google irgendwie nach einer bestimmten Thematik oder so. Es ist ja eher eine Inspirationsplattform, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie findet ein Nutzer dich und deine Dienstleistung über Pinterest?
Das ist ja im Prinzip eine Bildersuchmaschine, also schon irgendwie wie Google, obwohl die meisten es ja zur Inspiration tatsächlich nutzen und sich die Bilder angucken. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Anleitung haben möchtest, wie dieses Lettering, was du auf dem Bild siehst, entstanden ist, dann klickst du auf den Pin und das führt dann zur Website. Und genauso funktioniert das dann auch mit der Dienstleistung. Da nimmst du jetzt ja wahrscheinlich ein schönes Office-Foto oder ein Bild von dir am Schreibtisch oder so und verfasst dann natürlich einen richtig knackigen Text, der auf den Pin kommt, der sofort ein bisschen teasert und neugierig macht. Und so ziehst du die Leute dann auf deine Internetseite.
Genau, und du bietest es ja auch an für Unternehmen, dass du eben das Pinterest gestaltest. Ich weiß nicht, ob es nur für Unternehmen ist oder auch für Privatpersonen.
Hauptsächlich für Einzelunternehmer ist das jetzt momentan, genau.
Genau. Und wie sieht deine Arbeit dann mit denen aus? Also gestaltest du alles von A bis Z oder machst du, genau, wie sieht da so der Ablauf aus?
Also ich biete zwei unterschiedliche Möglichkeiten an, je nachdem, was der Kunde da genau benötigt. Zum einen ist es einmal das richtige Smart-Paket, weil es super smart ist, sowieso Pinterest auszulagern, weil du halt nicht, so wie bei Insta, so persönlich mit deiner Community interagieren musst. Und das solltest du bei Instagram ja auch auf jeden Fall. Und bei Pinterest kommt es ja mehr darauf an, deinen Blog zum Beispiel oder auch einen Podcast schön zu verpacken und interessant darzustellen. Und in dem Smart-Paket biete ich halt wirklich alles an, also von der Keyword-Recherche, also erstmal zu schauen, ne, was braucht deine Zielgruppe, wonach würde die denn suchen, wenn die auf der Suche nach dir ist. Und genau, dann erstellen wir erstmal so eine ganz große Themenwolke, nennen das ganz viele, um erstmal zu gucken, was du da alles so für Themen abdecken kannst mit deinem Oberthema. Und danach richten sich dann ja auch die Pinnwände, die man dann erstellt. Und also dieser ganze Prozess, den kann man quasi an mich auslagern. Auch das Pin-Design passend zu der Marke. Also das wird dann alles auch richtig schön gebrandet, dass man bei Pinterest auch direkt erkennt, ah, das ist ja wieder hier Deep Shit Podcast. Die haben ja das tolle Logo. Und dass man das direkt auf einen Schlag sieht. Genau. Also ich verwandle auch die Blogbeiträge in Pins und pinne das. Und ich automatisiere auch den Prozess hinterher über die App Tailwind. Das ist so ein ganz tolles Tool, das dabei hilft, die Pins zu planen und auch noch bekannter zu machen. Da gibt es dann noch ganz viele unterschiedliche Sachen, die man da machen kann, um das ein bisschen voranzubringen, das Thema, um auch wirklich den Traffic auf die Internetseite zu holen.
Wem genau würdest du Pinterest empfehlen? Also du machst das ja zum Großteil für Kleinunternehmer. Kann das jeder machen? Sollte jeder auf Pinterest irgendwie seine Pins verteilen, um mehr Traffic für seinen Blog oder Dienstleistungen zu generieren? Oder gibt es da Ausnahmen?
Also erstmal sind das nicht nur Kleinunternehmer, das sind auch schon welche, die die Umsatzsteuer bezahlen müssen und auch schon ein bisschen größer sind. Vor allem die, auch große Firmen, entdecken Pinterest gerade richtig gut für sich, um da ihre Produkte zu platzieren. Genau, und ich empfehle das im Prinzip jedem, der dazu bereit ist und der dazu Lust hat. Und es ist auch so, dass Nischen oder Anbieter, die jetzt vielleicht denken, ja, aber ich mache jetzt hier keine schönen Bilder oder ich habe jetzt kein tolles Produkt oder eine App oder ich bringe keine tollen Rezepte, dass gerade die sich jetzt aber auch auf den Weg machen sollten, Pinterest zu nutzen. Denn selbst wenn die noch relativ klein ist, die Nische auf Pinterest, dann hat man ja die super Chance, diese Lücke zu füllen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Pinterest immer weiter wachsen wird in nächster Zeit und da auch jeder seine Daseinsberechtigung hat und jeder sich da zeigen sollte, wenn er möchte. Ne? Also das ist ja alles kein Muss. Aber einfach, um die Webseite ein bisschen bekannter zu machen, über Google zum Beispiel kannst du das dann auch über SEO gut machen. Aber über Pinterest kannst du nochmal so einen ganz anderen optischen Bezug herstellen. Also ich bin relativ visuell veranlagt und da spricht mich das einfach mehr an als so ein blauer Link. Und genau, wer noch relativ klein ist oder dessen Nische auf Pinterest noch relativ klein ist, kann auf jeden Fall jetzt die Chance ergreifen, sein Thema da groß zu machen.
Also würdest du uns auch empfehlen, dass wir da mal vorbeischauen?
Unbedingt, aber unbedingt. Auf jeden Fall. Und ihr habt ja tollen Content, also bei euch und ne, auch mit eurer Farbe und so weiter. Ihr werdet da auf jeden Fall richtig gut aufgehoben und wenn es dann direkt zu einem Podcast führt, perfekt.
Wie ist es denn, nochmal ganz kurz, weil wir bei dem Thema gerade sind, bei Pinterest. Angenommen, wir würden das jetzt zum Beispiel machen. Was wäre denn der Content, den wir verbreiten sollten? Also sind es dann auch eher Bilder vielleicht von uns oder ist es eher Inhalte, die da gefragt sind?
Ja. Also Inhalte sind auf jeden Fall gefragt. Ich habe mal eine Statistik gesehen, dass Gesichter da jetzt gar nicht so ankommen. Also dass man das jetzt nicht unbedingt mit euren beiden Gesichtern, kann man versuchen auch gerade. Ne? Aber naja, es ist ja auch ein Podcast und da sieht man eure Gesichter ja auch nicht zwingend. Also könntet ihr super mit eurem Logo da arbeiten. Und ihr habt ja tolle Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter. Das wäre richtig gut. Also ihr habt auf jeden Fall Content, den ihr da schön verpacken könnt. Ist auch immer vielleicht ganz gut, mal eine Frage zu stellen oder so und dann das beantworten wir im Podcast. Also man kann richtig schön dann auch überleiten.
Spannend. Wenn wir jetzt schon beim Thema Mindset sind, wie war denn dieser ganze Prozess für dich jetzt? Kommst du aus der, was hattest du gesagt, Industriehandelskammer? Hast vorher eine Ausbildung gemacht, dann studierst du nebenbei. Wie hast du dich in der Zeit verändert jetzt mal? Wie gehst du die Dinge an? Wie gehst du Probleme vielleicht auch an, Hürden, die du bewältigen kannst?
Ja, also wenn ich so zurückblicke, also meine Ausbildung damals nach dem Abitur, das war 2010, dass ich meine Ausbildung angefangen habe. Oh Gott. Ich bin auf jeden Fall gereift und gealtert, auch von außen. Aber was das Mindset angeht, habe ich mich, würde ich sagen, insofern entwickelt, dass ich mich keiner Herausforderung scheue. Also ich glaube, in der Ausbildung früher oder auch danach, als ich dann im Lektorat gearbeitet habe, da ist man irgendwie so allem aus dem Weg gegangen. Ich wollte zwar immer auch was Neues, deswegen habe ich dann auch den Vollzeitjob an den Nagel gehängt und bin dann voll an die Uni gegangen und habe Erziehungswissenschaft dann erst studiert im Bachelor. Und
studiere ich auch aktuell?
Ich weiß. Da könnten wir uns auch nochmal separat vielleicht austauschen. Ja, also ich sag mal, der Reifeprozess begann eigentlich an der Uni, weil ich da so völlig aufgeschmissen war. Also meine Eltern waren oder sind keine Akademiker. Ich bin dann da hingegangen und wusste überhaupt nicht, wie läuft das jetzt hier und wie funktioniert das alles. Also da ging es schon mal los. Und über die Jahre habe ich, wie gesagt, an so vielen verschiedenen Stellen gearbeitet, dass ich eigentlich immer gezwungen war, alle paar Monate mich neu zu finden und zu orientieren in einem neuen Job. Also ich habe dann auch an der Uni gearbeitet, wie gesagt, auch in der Industrie- und Handelskammer gearbeitet und so viele neue Felder immer wieder erschlossen für mich, dass ich allein daran schon extrem gewachsen bin, weil ich einfach auch so viel gelernt habe. Ich habe bei der IHK mit der Führungsriege so eng zusammengearbeitet. Solche Menschen habe ich vorher einfach gar nicht gekannt. Ich habe auch vorher nie Professoren oder so gekannt. Das gibt es bei uns in der Familie nicht. Also ich komme aus so einer typischen Arbeiterfamilie und plötzlich stehst du dann da mit dem Geschäftsführer von Piper. Ich weiß nicht, ob ihr das Geschäft kennt. Das ist ja, ich verkaufe ein Parfüm, also ist so eine Parfümerie. Und das war für mich so, oh, wie redet man denn jetzt mit ihm und wie soll ich mich verhalten? Weil ich bin manchmal auch so ein bisschen so ein kleiner Goofy und dann musste ich auf einmal so eloquent und erwachsen verhalten. Und ja, da bin ich einfach extrem gereift, so vor allem in der Zeit, als ich jetzt im Master war. Da habe ich wirklich so viel erlebt und mir wurde auch so viel Vertrauen da geschenkt, meiner Person auch, dass ich selber auch viel mehr Vertrauen in mich gewonnen habe. Und ich glaube, ohne diesen Prozess vorher hätte ich mich auch nicht selbstständig machen können. Einfach, weil ich jetzt gelernt habe, ich kann mir vertrauen und ich kann was. Ich bin Anfang 30 und ich bin wirklich jemand schon. Also ich habe schon viel gemacht und viel geleistet und ich kann auch mal stolz auf mich sein. Und deswegen kann ich jetzt auch mal nach vorne gehen, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was passiert. Und auch wenn es vielleicht mal schwierig wird. Ich schaffe das schon irgendwie.
Gab es da so ein... vielleicht so einen entscheidenden Wendepunkt, an dem du einfach gemerkt hast, was du jetzt eben auch gerade gesagt hast, so ich kann was, ich bin jemand. Hast du da ja ein besonderes Ereignis gehabt oder ähnliches oder hat sich das einfach so Stück für Stück entwickelt?
Das hat sich eher Stück für Stück entwickelt. Also gerade in dem Job bei der IHK war es so, dass ich mit dem ganzen Kammerbezirk Workshops konzipieren musste. Und das habe ich zwar theoretisch im Studium gelernt, wie so ein Workshop ablaufen sollte und was man da so für Methoden anbringen kann, aber dann wirklich mit einem Haufen Geschäftsführer dazustehen und mit denen dann so ein Energizer-Spiel zu machen, wo die Hälfte von denen, sagen wir mal, über 55 Jahre alt ist und die dachten auch wahrscheinlich, was will die Kleine denn jetzt hier von uns? Ja, das waren so ganz viele einzelne Momente, glaube ich. Und ja, das war halt wirklich ein Prozess. Also ich glaube, sowas entwickelt sich auch einfach nicht über Nacht, dass man so ein Selbstvertrauen dann aufbaut. Das dauert einfach seine Zeit, meiner Meinung nach.
Jetzt arbeitest du ja sehr eng mit deinen Kunden zusammen. Wie ist denn das eigentlich so? Hattest du mal vielleicht so einen Horrorkunden, der einfach nie zufrieden mit deiner Arbeit war und immer alles bemängelt hat? Oder sind alle deine Kunden bisher zufrieden gewesen? Also, gehe ich von aus. Aber es gibt ja immer mal wieder solche Kunden, die auch gerne mal Probleme machen. Wie gehst du damit um?
Ja, also ich wähle meine Kunden eigentlich sorgfältig aus. Ich hatte aber tatsächlich mal eine, die meine Arbeit nicht bemängelt hat, aber da habe ich wirklich fast jeden Tag über 5 Minuten irgendwelche Sprachnachrichten per WhatsApp bekommen, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, kannst du vielleicht nochmal eben dies oder wie wäre es denn damit? Und die ist dann total mit ihren Gedanken rumgesprungen und hat die direkt bei mir abgeladen. Da habe ich irgendwie nach einer Woche gedacht, nee, also, und inhaltlich passte das dann auch nicht so richtig gut, aber vor allem auch von der Organisation her nicht. Und ich hatte das auch schon mal angesprochen, so ganz am Anfang, dass ich gerne in einer anderen Art von Prozess einfach arbeiten würde und in einer anderen Art von Kommunikation. Aber na, sie war halt so und dann habe ich ihr eine ganz, ganz liebe Nachricht geschrieben, dass das für mich so nicht funktioniert. Habe ihr auch direkt noch jemanden empfohlen, der da vielleicht in Frage kommen würde. Also habe sie da jetzt nicht im Regen stehen lassen. Aber ja, das musste ich auch lernen. Aber ich darf jetzt, also ich muss nicht mit jedem zusammenarbeiten. Das ist halt auch das totale Privileg jetzt als Selbstständige zu sagen, ja, du hast vielleicht ein cooles Thema oder ich finde dich als Person cool, aber irgendwie passt es mit uns, glaube ich, nicht. Mhm. Ja. Das muss man sich dann auch mal rausnehmen können.
Und wie war das am Anfang für dich? Ich meine, da schreibst du einfach jemanden an und bietest deine Dienstleistung an. Wusstest du direkt, wie viel du dafür verlangen möchtest? Stand das vielleicht schon in der Anzeige und hattest du irgendwann das Problem, dass dich vielleicht jemand runterhandeln möchte? Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Also das Runterhandeln habe ich erlebt, dass du als virtuelle Assistentin, das höre ich auch von anderen, das ist ständig so. Ich habe mir aber von Anfang an, das habe ich auch in der Facebook-Gruppe gelernt tatsächlich, dass meine Zeit immer gleich viel wert ist und da wird nicht irgendwie rumgehökert. Also ich bin kein Bazar oder sowas. Ich leiste qualitative Arbeit und die ist einfach immer gleich viel wert. Und wenn, dann steigt der Wert, weil ich ja Erfahrungen sammle. Und ja, beim ersten Mal hatte ich mir natürlich vorher schon was überlegt. Es stand auch nichts in der Anzeige und ich war natürlich auch etwas aufgeregt. Und sie hatte am Telefon, wir hatten ja telefoniert und dann hat sie gefragt, ja, und was nimmst du denn pro Stunde? 35 Euro? War es noch so richtig? Ja, das ist okay. Echt? Wow, okay, cool. 35 Euro die Stunde, yeah. Dann mache ich das gerne. Genau. Und mittlerweile, also ich habe dann, glaube ich, nach 3 Monaten oder so ein bisschen meine Preise angehoben. Und jetzt seit Pinliebe habe ich es nochmal ein bisschen angehoben. Und auch das wird gekauft und auch das ist in Ordnung. Und das ist für mich auch eine Form der Wertschätzung. Und wenn mein Kunde mich nicht wertschätzt, dann kann ich auch keine tolle Arbeit für ihn leisten. Also das ist auch da für mich ein Geben und Nehmen. Und da gehört das einfach dazu, dass man auch fair bezahlt wird.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, was ja vorhin mit dem Handeln auch war, also man muss ja mal bedenken, man geht ja jetzt auch nicht zum Bäcker und sagt, ey, ich hätte gerne das Brötchen günstiger.
Ja, eben.
Und das ist ja quasi auch deine wertvolle Zeit und Arbeit, die du da reinsteckst. Und was ja, glaube ich, auch viele vielleicht nicht beachten, gerade wenn man eben selbstständig ist. Und da geht ja auch noch eine Menge Kosten ab. Man muss sich ja das, ist ja nicht so, dass wenn man 49 Euro verlangt, dann 49 Euro unterm Strich raus hat.
So ist es.
Und
auf jeden Fall, ganz genau.
Stellen wir uns mal vor, jetzt steht jemand vor dir, der vielleicht in der Situation ist, in der du früher warst. So, naja, du, ich habe jetzt noch das Studium und einen Job nebenbei, aber bin irgendwie unzufrieden und vielleicht habe ich sogar ein Kind und möchte es eigentlich nicht abgeben, müsste aber, weil Job und so Geld einnehmen. Was würdest du so jemandem auf dem Weg geben, der vielleicht auch darüber nachdenkt, sich eventuell selbstständig zu machen, um für sein Kind und für die Familie zu sorgen?
Tatsächlich lese ich sowas ganz ordentlich dann auch schon so ein bisschen mit unterwegs, weil gerade, das ist halt auch so ein totales Frauenthema, wie organisiere ich das, nicht wie organisieren wir das? Ich meine, klar, viele sind auch alleinerziehend, aber halt eben nicht alle. Und da muss man dann auch mal mit dem Partner drüber sprechen, wie kann man das organisieren? Da könnte man jetzt noch eine ganz große Schleife ziehen. Aber wenn eine Frau für sich entscheidet, ich möchte da irgendwie was anderes machen, ist mein konkreter Ratschlag, dann mach es. Also du wirst nicht unglücklicher sein, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du musst, dann funktioniert das nicht. Also selbst wenn du es dann ein paar Monate schaffst, du wirst ja nicht glücklicher dadurch. Wenn du einen 9-to-5-Job hast und dein Kind geht 45 Stunden in der Woche in die Kita, nur damit irgendwie alles fluppt und ihr ein paar Kröten mehr habt, probier halt mal was anderes aus. Vielleicht ist das die größte Bereicherung für dich.
Hattest du denn jemals Zweifel an der Entscheidung? Also gab es mal Momente oder Phasen, wo du dachtest, oh, ich hänge das an Nagel und suche mir vielleicht doch lieber irgendwie einen Angestelltenjob, wo ich sicher bin?
Nein, tatsächlich nicht. Also es gab Phasen, wo ich mich total überfordert gefühlt habe, gerade wenn der Knirps irgendwie ein paar Tage lang mal wieder so ein Update reingekriegt hat, also in so einem Entwicklungssprung war. Aber, also dann, weiß ich nicht, dann heule ich vielleicht abends mal eine Runde. Und dann wische ich mir die Tränen ab und setze mich wieder an den Laptop. Also, ja, klar, also Unsicherheit gehört irgendwie auch dazu, aber ich finde auch gerade das ein bisschen reizend. Also ich weiß jetzt noch nicht, wo ich am Ende des Jahres stehe. Ich weiß noch nicht, was ich dann anbiete. Wie gesagt, ich bin ja jetzt auch gerade so ein bisschen im Umschwung von VA hin eher in so eine beratende Tätigkeit. Und das ist faszinierend. Also man entdeckt sich ja jeden Tag selbst neu und was man alles auf einmal für Tools kennt und beherrscht und was man alles so umsetzen kann, auch innerhalb von so ein paar Stunden, das ist phänomenal.
Ja, ich glaube auch, gerade wenn man eben nicht weiß, wo die Reise hingeht und so sein eigener Chef ist und für sich selber sorgen muss, dass der Entwicklungsschub einfach so viel größer sein kann, als wenn man jede Woche ins Büro, 9-to-5-Job und eben weiß, man weiß genau, man kriegt am Ende des Jahres, also hat am Ende des Monats so und so viel Gehalt, aber da verändert sich nicht viel.
Ja, und du hast ja vor allem da auch immer so das gleiche Gehalt, ne? Also ich, also eines meiner größten Ziele ist auch, was das angeht, so ein bisschen über mich hinauszuwachsen und auch da so ein bisschen meine Blockade und meine Arbeiterkind-Denkweise zu ändern von, ja, da müssen wir mal gucken, ob das dann drin ist, zu möchte ich mein Geld jetzt vielleicht lieber investieren, als mir jetzt die dritte Uhr zu kaufen oder irgendwie sowas. Also auch das ist ja so ein Mindset-Thema, wo du dich als Unternehmer nochmal ganz anders weiterentwickeln kannst, was du als Angestellter wahrscheinlich nicht so erreichen wirst, weil du dann immer nur von Gehaltsklasse zu Gehaltsklasse denkst und da aber auch gar nicht so viel dran machen kannst, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Also wenn du da einmal so drin bist, dann sitzt du da halt und unter Umständen passiert da 10 Jahre lang auch nichts mit deinem Lohn.
Du hattest ja vorhin erwähnt, dass du Autodidakt bist und dir richtig gerne neue Dinge beibringst. Gibt es denn vielleicht eine konkrete Empfehlung von dir, wie sich jemand über vielleicht gerade zu Pinterest informieren kann? Gibt es da Bücher, Videos, die man sich angucken sollte? Oder sollte man vielleicht in einen Kurs investieren oder so? Was meinst du?
Ja, schön, dass du fragst. Denn, also besonders für virtuelle Assistenten, bin ich ja gerade dabei, ein neues Angebot rauszubringen, nämlich den Pinterest-Workshop für virtuelle Assistenten, wo die virtuellen Assistenten genau lernen können, wie die ihren Kunden perfekt in Pinterest reinbringen, den da perfekt positionieren und auch den ganzen smarten Workflow hinten dran möchte ich dann quasi teilen. Alles, was ich gelernt habe, gibt es jetzt dann bald als Angebot, als Workshop. Genau. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Sehr geil. Wie sieht der Workshop aus? Ist es dann auch virtuell quasi?
Genau.
Über einen Kurs, den man dann kaufen kann? Oder sind es irgendwelche Live-Calls? Wie wird das aufgebaut?
Genau. Da hat jeder Kunde bei mir den Vorteil, dass ich ja Erwachsenenbildnerin bin und gelernt habe, wie man Wissen vermittelt. Und deswegen ist das so aufgebaut, dass jeder Assistent, jede Assistentin, die bei mir bucht, ein 1-zu-1-Workshop bekommt, wo ich genau sie oder ihn abhole, wo er gerade steht. Also egal, wie viel Pinterest-Vorwissen du hast, ich sammle dich da ein und bringe dich an den nächsten Punkt sozusagen oder an den übernächsten, je nachdem, wo du auch hin möchtest. Und genau, das sind Live-Calls, auch über Zoom, wo man perfekt den Bildschirm freigeben kann und direkt in die Umsetzung kommt. Also nichts liegt mir ferner, einen 6-Wochen-Kurs zu verkaufen mit 3000 Stunden Videomaterial und du hängst einfach den ganzen Tag davor und weißt hinterher gar nicht, ja, wo soll ich da jetzt nochmal hinklicken? Mhm. Also genau, direkt 1-zu-1 und direkt in die Umsetzung. Und ich bin auch, also ich schätze mal, dass die meisten das in 2 Sessions gut umsetzen können. Wenn jemand da ein bisschen länger braucht, dann machen wir auch noch eine dritte, ist überhaupt kein Thema. Und ich bin halt auch immer ansprechbar. Das ist auch was ich immer gerne vermitteln möchte, egal wer eine Frage hat, egal zu welchem Thema, auch wenn es Insta ist oder so, schreibt mir eine Nachricht, stellt mir eine Frage und ihr kriegt eine Antwort. Also ich halte da echt mit nichts hinterm Berg. Mir ist halt nur wichtig, so einen Workshop anzubieten, um einfach dieses ganze umfassende Wissen, dass du kannst es auch auf Blogs lesen und so weiter, aber du kriegst halt echt den ultimativen Kickstart dann in Pinterest, um das auch deinen Kunden anbieten zu können.
Also könnte ich jetzt komplett ohne Vorwissen bei dir starten und danach bin ich Pinterest-Experte.
Experte vielleicht nicht. Ich würde mich auch selber gar nicht als Pinterest-Expertin bezeichnen, vielleicht Pinterest-Enthusiastin oder so. Genau, aber du kannst ohne Vorwissen bei mir anklopfen und dann kriegst du den Kurs und dann kannst du auf jeden Fall rausgehen und sagen, ich kann dein Pinterest managen, sollen wir es mal angehen.
Geil, also habe ich das richtig mitbekommen, ja? Das wird das neue Angebot, das es ab Sonntag gibt?
Ganz genau.
Geil.
1 von 2, genau.
Vielleicht erwähnst du nochmal, da der Podcast ja am Sonntag veröffentlicht wird, wie kommt man zu deinem Angebot und was muss man dafür tun?
Genau, also am einfachsten schreibst du mir einfach über Instagram eine Nachricht. Das ist der kürzeste Weg überhaupt. Und ansonsten wird ab heute dann die Website aktualisiert. Das ist gerade, also jetzt heute am Freitag, ist es noch im Arbeit, aber dann jetzt heute Update am Sonntag. kannst du mich auch einfach über meine Website kontaktieren. Genau. www.pinliebe.de.
Genau, wir packen das auch alles nochmal in die Shownotes, keine Sorge. Und dich findet man ja auf Instagram unter ina.pinliebe.
Ganz genau.
Dass das schon mal jeder gehört hat.
Ganz genau.
Vielleicht erwähnst du nochmal ganz kurz, so jetzt bist du schon an einem fortgeschrittenen Punkt mit deinem Business. Du coachst jetzt schon andere Leute dahingehend, selbst sich was aufzubauen. Wo soll denn deine Reise eigentlich hingehen? Hast du so ein Ziel vor Augen, was du momentan verfolgst, oder gehst du nur so Step by Step?
Ja, also das große Ziel ist für mich einfach, unabhängig zu bleiben, neugierig zu bleiben und mir selber keine Tür zu verschließen. Also das ist eigentlich mein großes Lebensziel, nicht Nein zu sagen und offen zu bleiben. Genau. Aber so ganz konkret, also ein Umsatzziel oder ich muss mal irgendwann diesen und jenen Luxus haben. Also für mich ist der Luxus, dass ich mein Kind selber betreuen darf, dass ich mein Business so führen darf, wie ich möchte, dass ich mit den Kunden, mit diesen Menschen zusammenarbeiten kann, mit denen ich zusammenpasse. Und das ist eigentlich schon mehr, als ich mir am Anfang letztes Jahr gewünscht habe. Da ging es ja anfangs eher darum, ja, dann mal ein bisschen Geld zu verdienen. Aber jetzt, ja, habe ich da einen ganz anderen Blick.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt am Ende nochmal irgendwas, was du quasi den Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, zwei Sachen eigentlich. Neben dem Pinterest-Workshop für virtuelle Assistenten gibt es dann ab heute auch mein Mini-Mentoring für Instagram-Begeisterte. Das ist auch ein 1:1 Gespräch mit mir. Das beschränkt sich allerdings auf 90 Minuten und da gehen wir genau die Baustelle an zum Thema auch Positionierung. Wer ist überhaupt dein Wunschkunde, deine Wunschkundin? Wie schreibst du eine Caption? Wie kannst du in der Story sichtbar werden? Solche Sachen, da bearbeiten wir dann so einzelne Baustellen. Das Angebot startet auch heute. Und das Zweite, was ich euren Hörern auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, entspannt euch. Also es gibt nichts Schlimmeres, als in Panik zu geraten und damit den Blick für alles Lösungsorientierte zu verschließen. Mhm. Das hat mir auch immer sehr geholfen, positiv zu denken, weil alles andere führt nirgendwo hin.
Ich glaube, genau, das waren die perfekten Schlussworte auf jeden Fall. es hat mega Spaß gemacht, mit dir zu reden, Ina. Ich glaube, unsere Zuhörer haben da eine Menge mitgenommen.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, du hast uns auf jeden Fall auch voll angesteckt. Ich fand es super spannend. Ich glaube, ich kann da auch eine Menge rausziehen.
Mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja mal, vielleicht in so 1-2 Jahren oder so, nochmal eine zweite Folge aufzunehmen und mal zu gucken, wo du denn gelandet bist.
Ja, dann blicken wir mal zurück.
Wo wir gelandet sind. Ja,
genau. Ach, du bist dann so für alle Millionäre.
Ja, oder nicht. Haben wir uns dann in der Finca auf Mallorca.
Ja, genau. So machen wir das. Gute Idee.
Ja, cool. Dann vielen Dank nochmal für das tolle Interview. Wir werden deine Informationen nochmal in die Shownotes schreiben für alle, die dich kontaktieren möchten zu Pinterest und Instagram oder vielleicht auch einfach so. Und genau. Wir freuen uns aufs potenzielle nächste Mal.
Super, ich danke euch.